Meine Predigt und mein Bibeltext für heute Morgen steht in Philipper 4, Vers 4 bis 9 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 333. Ich habe es überschrieben mit Sorget nicht, sondern betet. Das ist eine der zentralen Aussagen von diesem Text. Und ich lese uns Philipper 4, ab Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen. Lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Welches ihr auch gelernet und empfangen und gehöret und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Herr des Friedens mit euch sein. Bevor wir den Text für heute anschauen, wollen wir uns zuerst die letzten Verse vom Abschnitt davor anschauen. Dort werden einige Menschen genannt, die zur Gemeinde in Philippi gehören. Und dann steht über diese Menschen am Ende von Vers 3, also unmittelbar vor unserem Text, der Nachsatz, Philipper 4, Vers 3 am Ende, welcher Namen sind in dem Buch des Lebens? Menschen, die zu Jesus gehören, stehen im Buch des Lebens, weil sie durch Jesus Christus Vergebung ihrer Schuld haben und deshalb in den Himmel kommen. Menschen, die nicht zu Jesus gehören, stehen nicht im Buch des Lebens und sie kommen in die Hölle bzw. in den feurigen Pfuhl, weil sie aufgrund ihrer eigenen Schuld und Sünde verurteilt werden. Viele Menschen versuchen das zu ignorieren, aber am Ende unseres Lebens werden wir alle vor Jesus stehen und Jesus wird uns richten und wir werden auf 1000 Fragen keine einzige Antwort finden. So steht es in der Bibel. Und Paulus erwähnt hier, dass die Menschen, die zur Gemeinde in Philippi gehören, im Buch des Lebens stehen, weil er möchte, dass sie sich von Herzen freuen, dass sie in den Himmel kommen. Die Gewissheit meiner eigenen Errettung ist das Fundament unserer Hoffnung und unseres Glaubens. Wer zu Jesus gehört und deshalb im Buch des Lebens steht, der hat Vergebung seiner Schuld und Sünde und der kommt ganz sicher in den Himmel. Wie wichtig diese Gewissheit ist, zeigt sich vor allem dann, wenn wir sterben müssen. Dann sind wir als Kinder Gottes nach 1. Thessaloniker 4 ab Vers 13 nicht wie die anderen Menschen, die voller Trauer sind und keine Hoffnung haben, weil wir wissen, dass das Beste erst noch kommt und weil wir wissen, dass wir auf dieser Erde nicht zu Hause sind. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt die Bibel. Und dort gehen wir hin und darauf freuen wir uns. Und deshalb muss sich jeder Mensch die Frage stellen, stehe ich im Buch des Lebens? Habe ich Vergebung meiner Schuld und Sünde? Denn unsere eigenen guten Werke bringen uns nichts, wenn wir vor Jesus stehen. Im Gegenteil, unsere eigene Gerechtigkeit ist nach Jesaja 64, Vers 6 wie ein unflätig, sagt Luther, oder ein schmutziges Kleid, weil unsere eigene Gerechtigkeit nichts wert ist. Wir können mit unseren eigenen guten Werken unsere Sünde niemals wieder gut machen. Dazu sind wir viel zu kaputt von der Sünde. Deshalb ist die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen muss, die Frage, stehe ich im Buch des Lebens? Habe ich Jesus angenommen? Habe ich Vergebung meiner Schuld und Sünde? Wer das nicht weiß, wer nicht im Buch des Lebens steht, geht in die Verdammnis. Wir wissen das. Wir lesen vom jüngsten Gericht in Offenbarung 20, Vers 12 und 15. Und ich sah die Toten beide stehen, groß und klein. Und ich sah die Toten beide groß und klein stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan und ein anderer Buch ward aufgetan. Welches ist des Lebens? Das ist das Buch des Lebens, von dem hier die Rede ist. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und so jemand, nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Entscheidend ist, dass wir im Buch des Lebens stehen. Entscheidend ist, dass wir zu Jesus gehören. Und alles, was jetzt in unserem Text kommt, gilt für die Menschen, die im Buch des Lebens stehen. Deshalb steht das im Vers unmittelbar davor. Denn nur diese Menschen haben den Geist Gottes und nur diese Menschen haben die Möglichkeit, Gottes Kraft und seinen Frieden zu erleben. Mit dieser Vorbemerkung wollen wir uns unseren Text anschauen. Mein erster Punkt, Freude im Herrn, auch in Zeiten der Not. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Der ganze Philipperbrief ist ein Brief über die Freude. Und hier sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Alle Wege bedeutet in allen Lebenslagen. Menschlich gesehen macht das keinen Sinn, denn unser Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Wir haben in unserem Leben Trübsal und Freude. Wir kennen Licht und Finsternis, Schwierigkeiten und schöne Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten und das ist bei uns allen so. Dieses Auf und Ab ist die Realität unseres Lebens. Und der irdisch gesinnte Mensch verbindet seine Freude mit den guten Tagen und den schönen Zeiten und entsprechend keine Freude mit bösen Tagen und dunklen Zeiten. Nach menschlicher Vernunft gibt es auch keinen Grund zur Freude, wenn wir im finsteren Tal sind. Denn wo ist die Quelle der Freude, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Trübsal und im Leid sind? Wo ist die Quelle der Freude, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir traurig sind? Wo ist die Freude, wenn die Umstände schwierig sind und wenn ich keinen Job habe, kein Geld mehr habe? Freude ist nur möglich, wenn mir die Quelle der Freude immer zur Verfügung steht. Freude erlebe ich nur dann, wenn der Geber der Freude immer anwesend ist. Nur dann ist es möglich, innere Freude zu haben. Wenn ich durch das finstere Tal gehe, dann kann ich im Finstern nur dann Freude erleben, wenn der bei mir ist, der mir fröhlich macht. Das ist eigentlich klar. Und Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20 am Ende, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist immer bei uns. Das hat er uns versprochen, egal was ich durchmache. Und er ist immer mein Trost, egal wo ich bin, egal durch welche große Not ich gehe. Wenn wir das glauben, dann wissen wir, dass Jesus alle Tage bei uns ist. Und wir wissen, alle Tage lässt keinen einzigen Tag unseres Lebens aus. Das sind alle Tage. Und das ist ein großer Grund zur Freude. Und außerdem wissen wir als Kinder Gottes, dass wir im Buch des Lebens stehen. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und die kann uns keiner nehmen. Und wenn es alle Wege um eine Freude im Herrn geht, dann ist die Freude auch dann möglich, wenn wir durch finstere Täler gehen, wenn wir sterben müssen, wenn dieses Leben zu Ende geht. Denn wir wissen, das Beste kommt noch. Diese Welt ist vollkommen kaputt, kaputt von der Sünde, kaputt von der Bosheit der Menschen. Wir sehen das an den Kriegen und an dem Elend in unserer Welt. Und wir sind auf dieser kaputten Erde nicht zu Hause. Wir wissen, wohin wir gehen. Wir wissen, was auf uns wartet. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keine Schmerzen, das gibt es nur im Himmel. Und dorthin gehen wir. Und das Größte ist, im Himmel ist Jesus, der uns liebt, der alles für uns getan hat und er wartet auf uns. Er hat Wohnungen für uns bereitet. Und er ist der, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und wir werden überwältigt sein von der Liebe und der Fürsorge und der Größe, mit der er uns begegnet. Und dann der nächste Vers, ich habe es überschrieben, mit einer letzte liebevolle Einladung zu Jesus. Philipper 4, Vers 5, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ein anderes Wort für Lindigkeit ist Gütigkeit, Sanftmut, liebevolle Freundlichkeit, Linde. Das heißt, unsere Gütigkeit und Sanftmut soll das sein, was uns ausmacht, was die Menschen zu spüren bekommen, wenn sie uns begegnen. Das heißt, unsere Gesinnung ist nicht feindselig, nicht abstoßend und hart, sondern wir versuchen, uns in die Not des anderen hineinzuversetzen und hineinzufühlen. Das ist nichts anderes, wie die Gesinnung Jesu zu haben. Denn unser Herr will, dass kein einziger Mensch verloren gehe. Er will keine Menschenseele verloren sehen. Und wir wollen das auch nicht. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen vor alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott, unserem Heilande, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, wirklich alle Menschen, möchte er helfen. Unser Herr und Heiland will alle Menschen retten. Wir haben es gelesen. Unser Herr hat Mitleid mit allen Menschen. Er will nicht, dass einer in die Hölle kommt. Deshalb lädt dich Jesus ein, zu ihm zu kommen, solange du noch lebst und solange du diese Botschaft hören und verstehen kannst. Unser Herr will, dass Sünder Buße tun über ihre Sünde. Unser Herr hat keine Freude am Tod und an der Verdammnis des Gottlosen. Das muss auch unsere Haltung sein. Und wenn wir Menschen begegnen, die ohne Jesus verloren gehen, dann sollen wir diese verlorene Seele sehen, die vor uns steht, die dringend Vergebung braucht und die innere Heilung braucht, wie wir alle. Wenn wir wirklich im Herrn sind und der Herr nahe bei uns ist, dann ist uns plötzlich egal, was der andere Mensch angezogen hat, welche Kleider er hat, welche gesellschaftliche Stellung er hat. Das Einzige, was wir hinter seinen Augen sehen, ist eine Menschenseele, die verloren geht. Und wir empfinden Mitleid, weil wir wissen, wie reich wir in Jesus sind. Deshalb steht hier, eure Lindigkeit, eure liebevolle Freundlichkeit, lasst kund sein allen Menschen. Das heißt aber auch, dass wir unserem Nächsten die Wahrheit sagen, dass wir nicht nur schöne Worte gebrauchen. Es kann sein, dass wir ihm sagen müssen, hast du Vergebung deiner Schuld, sonst kommst du in die Hölle. Und ich hab dich lieb, das möchte ich verhindern. Ermahnende und ehrliche Worte mit Liebe ausgesprochen treffen das Herz des Menschen. Worte in Güte und Sanftmut und Freundlichkeit. Damit Dinge wieder in Ordnung kommen bei unserem Gegenüber. Interessant ist auch, dass nach dem Aufruf zur Lindigkeit steht, der Herr ist nahe. Wir wissen, dass der Heilige Geist in jedem von uns wohnt, wenn wir zu Jesus gehören. Römer 8, Vers 9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Damit ist klar, jeder bekehrte Christ hat den Geist Gottes und wir können diesen Geist nicht mehr verlieren. Wir können ihn betrüben und in die Ecke drängen mit unserer Schuld und Sünde, aber wir werden ihn niemals verlieren. 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir unterwegs sind, dann sind wir nie alleine unterwegs. Immer mit Jesus und seinem Geist, der in uns ist. Und überall, wo wir hingehen, ist auch Jesus und sein Geist bei uns. Und er wirkt durch uns, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Auch wenn uns das häufig gar nicht bewusst ist. Und die Lindigkeit und die Gütigkeit und die Sanftmut und die liebevolle Freundlichkeit ist das, was der andere spürt, wenn Jesus in uns zum Zug kommt. Und das möchte die Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Was auch hinter dem Satz steckt, der Herr ist nahe, ist die Tatsache, dass unser Herr bald wiederkommt. Er hat es angekündigt. Er wird wieder auf diese Erde zurückkommen. Und die ganze Situation in unserer Welt mit Kriegen und Seuchen und Hungersnot ist das, was die Bibel 2000 Jahre vorhergesagt hat. Und bevor Jesus wiederkommt, ist die Entrückung, an der Jesus seine Leute zu sich holt. Das heißt, Jesus holt seine Kinder zu sich. Und wer nicht zu Jesus gehört, bleibt auf der Erde zurück. Wir können das in 1. Thessaloniker 4 und 1. Korinther 15 nachlesen. Und wenn du am Morgen aufwachst und nicht gläubig bist und deine gläubigen Mitglieder deiner Familie plötzlich alle weg sind, dann weißt du, dass der Herr seine Kinder zu sich geholt hat. So wird das sein, so wird das in der Bibel beschrieben. Es gibt heute sehr, sehr viele Gründe, dass Jesus Christus nahe ist. Lesen wir Matthäus 24, dort wird unsere heutige Zeit beschrieben. Und weil wir das wissen, deshalb lasst uns heute den Menschen die Lindigkeit, die Gütigkeit, die Sanftmut Jesu zeigen. Sagen wir den Leuten, dass sie Jesus brauchen. Denn Jesus ist der einzige wirkliche Weg zu Gott. Er ist die einzige Möglichkeit, Vergebung zu erfahren. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Deshalb bekehre dich aus Liebe zu dir und aus Liebe zu Jesus, der alle deine Schuld bezahlt hat. Morgen kann es zu spät sein. Der Herr ist nahe, steht hier. Jesus kommt bald. Er holt uns zu sich und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Denn wenn Jesus gekommen ist, wird es nicht mehr möglich sein, zu Jesus zu finden, weil Gott dann, so beschreibt es die Bibel, kräftige Irrtümer schicken wird, sodass die Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, zu Jesus zu finden. Und sie kommen in die Hölle, denn die Zeit der Gnade ist vorbei. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Wenn mir das bewusst wird, dass der Herr nahe ist, dann kann ich dir heute schon sagen, ich werde ganz sicher bereuen, dass ich vieles nicht getan habe, was ich hätte tun können. Ich werde bereuen, dass ich so egoistisch für mich selber gelebt habe. Und euch wird es auch so gehen. Dessen bin ich mir ganz sicher. Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass morgen unser Herr wiederkommt? Was würdest du tun? Ich würde vielleicht die Kontakte in meinem Handy durchgehen und zuerst die Leute anrufen, die mir besonders wichtig sind und ihnen sagen, bekehre dich, morgen kommt der Herr. Ich würde bei meiner Familie, meinen Freunden anfangen, und dann bei anderen Menschen weitermachen. Und ich bin sicher, es wäre mir völlig egal, was die anderen denken. Wisst ihr, der Herr ist nahe. Und ich wünsche mir so für mich und für euch, dass wir endlich aufwachen und den Menschen sagen, dass sie Vergebung brauchen, weil sie sonst verloren gehen. Haben wir den Mut, Menschen zu einem Leben mit Jesus einzuladen? Mein dritter Punkt: ohne Sorgen bei Jesus wirkliche Freude finden, wirklichen Frieden finden. Philipper 4, Vers 6. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Was für ein wunderbarer Vers. Hier steht, sorget nichts. Was ist bei nichts übrig? Nichts, einfach nichts. Sorget nichts. Also hier wird nicht gesagt, ein bisschen könnt ihr sorgen, sondern hier sagt, sorget nichts. Macht euch überhaupt keine Sorgen, sondern in allen Dingen, was ist bei allem enthalten? Alles. In allen Dingen. Lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dieser Vers ist so wichtig, dass wir ihn auswendig lernen müssen. Das müssen wir wissen. Sorget nichts, wenn du morgens aufwachst und dir Sorgen machst, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dieser Vers enthält zwei Elemente, die sich gegenseitig brauchen, damit das wirklich funktioniert. Und du kannst dich nur dann nicht sorgen, wenn du den zweiten Teil auch machst. Und der zweite Teil lautet, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wenn du alles in deinem Leben im Gebet vor den Herrn bringst, mit Flehen und mit Danksagung, dann wirst du in der Lage sein, dich nicht zu sorgen. Und zwar in keinem Bereich, den es in deinem Leben gibt. Keiner von uns ist so weit, dass er sich wirklich keine Sorgen macht. Wir alle wissen das. Aber es muss das Ziel sein, dass wir immer mehr dahin kommen. Die größte Veränderung in unserem Christsein bringt das tägliche, disziplinierte und kontinuierliche Gebet. Wenn du das noch nicht tust, dann fordere ich dich dringend auf, das zu tun. Nur so kannst du deine Sorgen bekämpfen. Und das gilt natürlich nur für die Menschen, die zu Jesus gehören, weil nur das sind Gottes Kinder. Für die anderen gilt das nicht, denn diese Leute müssen sich zuerst zu Jesus bekehren. Wenn du aber zu Jesus gehörst, dann lass keinen Tag vergehen, an dem du nicht niederkniest als Zeichen deiner Demut und Ehrfurcht vor Gott und dann betest du alle deine Anliegen durch, jeden Tag das Gleiche. Und du betest mit Danksagung, das heißt, du dankst Gott, dass du sein Kind bist, dass er versprochen hat, dass er sich um dich kümmert, dass er keinen Fehler macht und dass er dich lieb hat und dass er dich niemals im Stich lässt. Und du beginnst deine Gebetszeit mit einem Wort der Bibel, liest die Psalmen oder sonst einen Text der Bibel, lese bewusst und aufmerksam und dann bete und bete und bete, bete ohne Unterlass, unaufhörlich, täglich. Und wenn du noch nicht damit angefangen hast, dann bitte ich dich, fange damit an. Und je länger du es tust, je kleiner werden deine Sorgen. Und je mehr du im Gebet und Bibellesen verbringst, desto gelassener kannst du durch die größten Katastrophen deines Lebens gehen. So steht es hier in der Bibel und das ist die Wahrheit. Und es funktioniert, ich habe es ausprobiert, auch wenn ich immer noch daran kämpfe. Und wisst ihr, was passieren wird? Gott wird eingreifen, Gott wird deine Gebete hören, er wird Probleme lösen, die kein Mensch lösen kann. Und irgendwann fängst du gar nicht mehr an, Gott irgendeinen Vorschlag zu machen, was er tun soll, denn du hast begriffen, dass Gottes Wege besser sind als das, was du dir vorgestellt und ausgedacht hast. Gottes Wege sind immer gut, immer die besten, immer höher als unsere Wege. Und weil unser Herr versprochen hat, dass er uns wirklich unfassbar lieb hat, deshalb kann ich trotz größter Probleme mit einer tieferen inneren Gelassenheit durchs Leben gehen. Ich bitte euch in allen Dingen, lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das wird dich verändern, mehr als alles andere. Deshalb treffen wir uns doch immer zum Gebet, auch wenn das viel zu wenig ist. Aber das gemeinsame Gebet ist so wichtig. Wie oft will uns der Satan einreden, wenn wir morgens aufwachen, dass wir keine Zeit zum Beten haben? Das geht mir so und das geht dir auch so. Der Satan tut das, weil er ganz genau weiß, dass uns das unheimlich stark macht. Dass wir keine Zeit haben, ist die größte Lüge, die es gibt. Je größer das Problem ist, desto länger musst du beten und die Bibel lesen. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß auch, dass ich damit kämpfe. Ich habe erlebt, wie Gott mit großen und unfassbaren Problemen mir geholfen hat. Und du sicher auch. Aber weil ich mir wirklich Zeit zum Gebet genommen habe, deshalb konnte Gott eingreifen, er konnte mich ruhig machen und ich konnte gelassen in den Tag gehen. Und wie oft habe ich erlebt, dass der Tag am Ende so gelaufen war, dass ich es nicht fassen konnte. Ich kenne niemanden, der mir gesagt hat, ich habe mein Gebet überschätzt. Wir alle unterschätzen die Kraft des Gebetes. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende unseres Lebens vor unserem Herrn stehen, dann werden wir nicht sagen, ich habe zu wenig gearbeitet. Nein, wir werden sagen, ich habe zu wenig gebetet. Ich auch. Gebet macht den Unterschied. Es verändert deine Beziehung zu Jesus und wir alle brauchen Disziplin im Gebet. Wir alle haben diese Fast-Food-Mentalität. Kurz beten, kurz essen und sofort Ergebnisse erzielen. Aber bei unserem Herrn geht das nicht. Der lässt das nicht zu. Sondern ich sage ihm immer und immer und immer und immer wieder, meine Not, meine Sorgen, ich zitiere Gottes Wort, seine Zusage, Und dann habe ich alles in seine Hand gelegt, jeden Morgen das Gleiche. Ich habe alles ihm gegeben und dann kann er machen, was er will und wie er es will. Denn ich weiß, dass mein Herr es gut mit mir meint. Er macht es immer besser, als ich es mir ausdenken kann. Das ist bei uns allen so. So steht es in Gottes Wort. Und ich rate dir, bete am Morgen und nicht erst am Abend. Denn das verändert deinen Tagesablauf, der noch vor dir ist. Das verändert deine Einstellung und deine Gesinnung. Ich habe das so oft erlebt, wenn ich es getan habe oder wenn ich es nicht getan habe. Du kannst doch auch aufstehen und dich waschen und dich anziehen und frühstücken. Dann kannst du doch auch aufstehen und die Bibel lesen und alle Anliegen vor Gott bringen. Und es geht nicht darum, was ich über Jesus und über die Bibel weiß. Darum geht es auf keinen Fall. Es geht darum, wie viel Zeit du mit Jesus und seinem Wort verbringst. Darum geht es. Also ich wiederhole es nochmal, das ist mir so wichtig. Es geht nicht darum, was du über Jesus und die Bibel weißt. Es geht darum, wie viel Zeit du mit Jesus und seinem Wort verbringst. Das wird dich verändern. Als Mose lange mit Gott geredet hat, lesen wir in 2. Mose 34, Vers 29 bis 30. Da nun Mose vom Berge Sinai ging, hatte er die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Das waren die 10 Gebote. Und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte davon, dass er mit ihm geredet hatte, also mit Gott geredet hatte. Und der Aaron und alle Kinder Israels sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, zu ihm zu nahen. Das Gesicht Moses glänzte, weil er zum Herrn gebetet hat, weil er Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hatte. Und wir brauchen auch dieses Glänzen, bevor wir in den Tag gehen. Das wird deine Begegnungen mit den Menschen verändern, denen du begegnest. Du wirst anders reden, anders auftreten. Und du wirst deinen Alltag anders bewältigen. Wir brauchen zuallererst Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das täglich. Du kannst das nie auf Vorrat machen. Das geht nicht. Das brauchst du jeden Morgen. Wenn wir das tun, dann wird das nach unserer Bekehrung die größte Veränderung in unserem Leben sein. Und dazu möchte ich euch ermutigen und mich ermutigen. Lesen wir nochmal unseren Vers, Philipper 4, Vers 6. Sorget nichts, sondern in allen Dingen, in allen. Es gibt nichts, was so klein ist, dass du dem Herrn nicht sagen kannst. In allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Hier steht das Wort flehen. Wir flehen im Gebet. Wir bitten unseren Herrn Jesus inbrünstig, manchmal mit Tränen in den Augen, weil es so weh tut. Die Situation, durch die wir gehen. Und wir flehen unseren Herrn Jesus an, dass er uns hilft. Und wir sind völlig zerbrochen vor unserem Herrn. Und wir können nur noch flehen, von ganzem Herzen, und Jesus um Hilfe anrufen, ihn bitten, uns zu helfen. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstet und zerschlagen Herz, wirst du Gott nicht verachten. Deshalb führt uns Gott oft in Situationen, in denen wir ganz am Ende sind. Dann gehen wir ins Gebet. Und aller Stolz und aller Hochmut, alles ist vorbei. Ist sowieso Gott ein Gräuel. Ein Herz voller Angst und Not ist das, was Gott gefällt, weil das der Haltung entspricht, die der Wahrheit entspricht. Und das wird unseren Herrn nicht kalt lassen. Das hat er versprochen. Und dann steht hier in Vers 7, Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christo Jesu. Wisst ihr, wenn etwas höher ist als alle Vernunft, dann kann das kein Mensch verstehen oder begreifen oder nachvollziehen. Das ist nicht logisch für diese Welt. Es macht keinen Sinn. Die Leute fragen sich, wie kann das möglich sein, dass dieser Mensch trotz aller Not, trotz aller Sorgen so gelassen und so zufrieden ist. Das geht doch nicht. Aber der Friede Gottes ist eben höher als unser begrenzter Verstand, als du es mit deinem Verstand begreifen kannst, höher als alle Vernunft, als alles Verstehen. Und dieser gewaltige göttliche Friede wird Herzen und Sinne in Christo Jesu bewahren. Der Friede Gottes, das brauchen wir doch. Danach sehne ich mich. Denn es gibt Tage, da habe ich keinen Frieden. Stress bei der Arbeit, Stress in der Familie, Stress mit dem Finanzamt, Stress mit anderen Menschen, Stress mit mir selber. Wir alle brauchen den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als aller Verstand. Und dieser Friede bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Unser Herz und unsere Sinne sind unsere Gedanken. Und die müssen in Jesus Christus bewahrt werden. Denn aus dem Herzen kommen böse, arge Gedanken. Matthäus 15,19. Und wir dürfen unser Herz und unsere Gedanken nicht von dieser kaputten Welt füllen lassen. Paulus und Silas haben im Gefängnis Loblieder gesungen. Ihre Füße waren im Stock, im Boden des Gefängnisses eingeklemmt. Das macht doch keinen Sinn, da zu singen. Aber das ist der Friede Gottes, der in ihrem Herzen war. Das kann man mit dem Verstand nicht nachvollziehen und mit dem Verstand nicht erfassen. Und für Menschen, die sich nicht zu Jesus bekehrt haben, ist das vollkommen unverständlich. Sie können es nicht nachvollziehen. Wie kann ein Vater dem Mörder seiner Kinder vergeben? Wie kann ein Ehepartner den Ehebruch vergeben? Das geht doch nicht. Das schafft nur der Friede Gottes in uns. Mein vierter Punkt und letzter Punkt, begleitet von Jesus, dem Herrn des Friedens. Philipper 4, Vers 8. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Damit will Paulus sagen, dass du deine Gedanken lenken und steuern kannst. Du kannst deine Gedanken beeinflussen, wenn du täglich deine Bitten, wie wir es vorher gehört haben, im Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott bringst und immer im Wort Gottes bist. Und wenn du Probleme mit deinen Gedanken hast, dann frage dich, womit du deine Gedanken füllst. Welche Filme, welche Bilder, welche Nachrichten schaust du an? Womit beschäftigst du dich? Mit welchen Leuten bist du zusammen? Wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir Probleme mit unseren sündigen Gedanken haben, wenn wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen. Wenn wir unsere Gedanken aber mit dem Wort Gottes füllen, uns damit beschäftigen, dann wird das unser ganzes Denken verändern. Das ist bei uns allen so, das ist bei allen Christen gleich. Deshalb präge dir Bibelverse ein, dass sie ständig in deinen Gedanken präsent sind, dass sie deine ganze Einstellung zum Leben völlig auf den Kopf stellen. Gottes Wort im Herzen tragen ist ein Schatz. Es ist von unsagbarem Wert und von großer göttlicher Kraft. Und die Punkte, die Paulus in Vers 8 aufzählt, sind alles positive und geistliche Dinge. Er sagt, was wahrhaftig ist. Das heißt, was recht ist, was ehrbar ist. Auf dieser Welt sind so wenige Dinge ehrbar. Es gibt so viel Stolz und Hochmut und Bosheit unter den Menschen. Was gerecht ist, was keusch ist. Was ist heute noch keusch in unserer Welt? Keusch ist sittsam, sexuell zurückhaltend, enthaltsam. Diese Welt ist im sexuellen Bereich durch und durch verdorben. Und dann sagt Paulus weiter, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Das heißt, wenn wir uns begegnen, dann begegnen wir uns mit Freude, dann loben wir den anderen. Nicht aufgesetzt, aber ehrlich, wir haben einen Blick für das, was der andere gemacht hat. Und wir freuen uns, dass er da ist, dass er sich um irgendetwas kümmert, dass er an mich gedacht hat. Mit einem Herzen voller Liebe für den anderen. Philipper 4, Vers 9. Welches ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Herr des Friedens mit euch sein. Paulus macht sich nicht nur zum Vorbild, nein, er fordert die anderen auf, dass sie bei ihm anschauen, wie er mit Jesus lebt. Er sagt, das, was ihr an mir gehört und gesehen habt, das tut. Es gibt so viele Christen, die sagen, dass du dieses und jenes tun musst, und dann tun sie es selber nicht. Bei Paulus war das anders. Er war ein unglaubliches Vorbild. Wer kann das schon sagen? Was ihr an mir gesehen habt, das tut. Er hat das getan, was er gepredigt hat. Er hat das gelebt, was er gesagt hat. Er hat das umgesetzt, was er von anderen gefordert hat. Wie wäre es, wenn alle Menschen, die etwas selber nicht tun, einfach den Mund halten? Und wenn nur noch die Menschen etwas sagen, die selber mit gutem Beispiel vorangehen. Paulus sagt, wenn ihr so lebt wie ich und das tut, was passiert dann? So wird der Herr des Friedens mit euch sein. Das ist nicht nur der Friede Gottes, der unsere Herzen und Sinne in Jesus bewahrt, aus Vers 7. Denn wenn wir so leben, wie Paulus es vorgelebt hat, dann haben wir nicht nur den Frieden im Herzen, sondern dann wird der Herr des Friedens mit uns sein. Dann empfangen wir nicht nur den Segen Gottes, den Frieden Gottes, sondern dann wird Jesus selber, der Herr des Friedens, mit uns sein, uns führen und begleiten. Und das ist ein großer Unterschied. Denn wir wollen nicht nur den Segen Gottes, wir wollen Jesus ganz fest an unserer Seite, dass er uns täglich führt und leitet. Ich habe es am Anfang gesagt, diese Welt ist vollkommen kaputt. Frieden ist weit entfernt von dem, was wir erleben. Deshalb ist es umso wichtiger, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Wir haben Grund zur Freude, weil wir Jesus haben. Und diese Freude soll uns Christen auszeichnen. Ein Christ ohne Freude ist ein kranker Christ. Ein Christ ohne Freude hat die falsche Nahrung zu sich genommen. Er ernährt sich ganz sicher nicht mit Gottes Wort und Gebet, sondern mit irgendwelchen anderen Dingen, die ihn krank machen. Wer den Blick auf Jesus hat, der muss Freude haben, und zwar alle Wege, in jeder Situation, auch wenn es schwierig wird und wir Not haben. Natürlich geht das nicht einfach. Natürlich ist das immer ein Kampf. Natürlich mache ich mir auch jeden Morgen meine Sorgen. Aber ich bringe sie zu Jesus und dann gehen sie weg. Lasst uns bewusst werden, wir sind reiche Menschen. Wir stehen im Buch des Lebens. Lasst uns bewusst werden, dass uns unsere Schuld vergeben ist. Dass uns nichts aus der Hand Jesu reißen kann. Dass Jesus unsere Treue belohnen wird. Lasst uns bewusst werden, dass wir hier nicht zu Hause sind. Und lasst uns täglich mit Gebet und Flehen und Danksagung zu Jesus kommen und ihm nachfolgen. Jeden Morgen das Gleiche. Und er wird uns führen und leiten. Das hat er uns versprochen. Hören wir auf, uns Sorgen zu machen und suchen wir stattdessen täglich die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Im Bibel lesen und beten. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir so reich sind in deiner Nähe und in deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du, der Herr des Friedens, uns begleiten möchtest, in uns bist, eine Kraft bist, eine Hoffnung bist, dass diese Welt nicht kennt. Herr Jesus, dich zu haben, ist der größte Reichtum, den es auf dieser Erde gibt. Herr, wie oft verstehe ich das nicht? Wie oft verstehen wir das nicht? Aber wir wollen es immer mehr begreifen. Denn wer Jesus hat, der hat wirklich das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat keine Ahnung vom Leben. So ist das, Herr. Danke, dass wir deine Kinder sind und dass wir voller Zuversicht in den Alltag gehen können. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns erlöst und befreit hast. Dank dir für deine Vergebung, dank dir für dein vergossenes Blut, das einfach alles bezahlt hat. In Jesu Namen. Amen.